HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Roberto Sequeira Blanco.
Wie schön das klingt.
Ja.
Genannt Roberto Blanco.
Gastgeber Johann Schellje auf HR2 Kultur.
Das ist das, was ich über 50 Jahre versucht, die Presse und alle zusammen. Das Roberto Blanco ist mein richtiger Name. Das heißt, Sequeira kommt vom Vater und Blanco von Mutter. Die hieß Mercedes Blanco. Und in mein, als Kind im Pass habe ich in Südländer, wir haben die Vater und Mutter Nachname. Also ich hieß Roberto Sequeira Blanco. Und als ich meine Karriere als Sänger angefangen habe, dann habe ich im Namen von meiner Mutter, die starb, gesagt, das klingt auch sehr schön, Roberto Blanco. Das ist mein richtiger Name.
Wenn ich jetzt als investigativer Journalist messerscharf schließe, Sie sind in Havanna geboren.
Nein, ich bin in Tunesien geboren. Erstmal war ich bei meinen Eltern im Pass und dann als Kinderpass war Roberto Sequeira Blanco.
Wo kam die Mutter her?
Aus Kuba. Mein Vater aus Kuba. Die ganze Familie aus Kuba.
Und die ganze Familie auf der Bühne?
Ganze Familie auf der Bühne. Mit meinem Onkel, alle, die waren Revue-Stars.
Haben Sie gemacht auf der Bühne?
Getanzt, gesungen, gesteppt, mein Vater. Und Orchester da mit großem Ensemble.
Was für ein Orchester?
Trommel, Trompeten, Posaunen. Saxophonen, Piano, Bass, Gitarre, alles, also damals keine Elektrogitarre, sondern Bass und Bongos und Maracas und alles, was kubanische Musik braucht.
Und da hat Ihre hochschwangere Mutter Ihren Vater immer noch begleitet in Tunesien, wo Sie dann geboren worden sind.
Ja, die sind auf Weltreise gegangen, damals mit der Riesenrevue, Südamerika und so weiter. Dann sind die nach Spanien und dann nach Spanien und so weiter, sind die nach Nordafrika, haben die von Marokko, überall in Casinos und so, und dann in Tunesien. Aber vorher hat meine Mutter aufgehört, weil die war schwanger. Dafür haben die weiter, also die ganze Revue weitergearbeitet mit einem Ersatzstar von der Revue. Und dann bin ich in Tunesien geboren. Und dann, als ich geboren bin, da war der Vertrag fertig. Also, und dann sind die nach Paris. Und da haben die weitergearbeitet. Und das ging wunderbar. Bis Mitte 38 wurde Botschafter von Kuba, meine Eltern, gesagt hat, ihr müsst langsam weg von hier, weil es brennt bald. Viele sind zurückgekommen nach Kuba mit Schiff, mit eigenem Risiko. Manche von U-Boot bombardiert oder was. Aber die haben Glück gehabt, viele sind gut nach Hause. Aber meine Eltern sind geblieben. Die wollten das Risiko nicht nehmen. Und die sind mit Schiff nach Libanon.
Der Libanon galt als die Schweiz des Nahen Ostens.
Ja, das war ganz neutral. Und da sind meine Eltern mit die zwei, drei, die übrig geblieben, die mit denen geblieben, Freunde, und sind alle nach Libanon gegangen.
Erinnern Sie sich an Ihre Mutter im Libanon?
Nein, als meine Mutter starb, war ich noch nicht mal zwei Jahre, zwei, so. Aber ich habe nur ein paar Bilder, wo ich das sind nur ein Foto, was kommt in mein ab und zu, wo ich habe sie einmal besucht im Krankenhaus. Einmal. Ich weiß nicht, ich sehe das Foto. Ich weiß nicht, jetzt Ding. Und dann danach nicht mehr, erinnere ich nicht mehr. Und dann plötzlich, ich habe dann gefragt, angeblich mit zwei Jahren, Mama, Papa sagt, Mama, nicht mehr da. So, also das ist, was ich mit meinem Vater mal gesprochen habe. Du hast gesagt, wo ist Mama? Als Kind, wo ich noch, weil ich sprach ein bisschen so, Mama. Und dann später hat er mir erzählt, dass meine Mutter starb. Und dann hat er mich in ein Nonneninternat getan.
War eigentlich für Mädchen?
Ja, für Mädchen. Weil wer soll einen Junge von zwei Jahren übernehmen? Zu den Jungsinternat, da war ich zu jung. Und wer sollte auf mich aufpassen? Ein Bruder, ein Ding. Dann haben die gesagt, das Einzige, wo du hingehst, Alfonso, mit Robertito, ist so, wo Nonnen, die passen auf Kinder auf und so. Und mit zwei Jahren war ich keine Gefahr. Ich meine, und mit meinen coolen Augen und so fort haben die mich aufgenommen. Und da bin ich geblieben, wenigstens bis mein 7,5 Jahre. war ich bei Nonnen.
Und da haben Sie nicht Spanisch, sondern Arabisch gesprochen?
Nein, das war ein französisches Internat. Also Entschuldigung, da habe ich, am Anfang habe ich fast nicht gesprochen, mit 2,5 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Und das Erste, was ich zuerst gelernt habe, war Französisch, weil das war ein französisches Internat. Und dann nachher langsam kam Arabisch, weil mit Kindern, man da ein bisschen so, also ich habe, meine erste Sprache, was ich gelernt habe, war Französisch, dann Arabisch, Libanesisch. Ja, und mein Vater hat immer mit mir Spanisch gesprochen. Er sprach Spanisch mit mir, aber er verstand Französisch, aber sprach sehr schlecht, also er sprach nicht Französisch, weil er war im Libanon-Kurs und dann war er überall in Europa, hat gastiert und dann natürlich, er hat mit mir Spanisch gesprochen. Ich verstand und ich habe ihm geantwortet auf Französisch.
Er war Tänzer?
Er war der Chef von der großen Truppe, das habe ich wie vorher gesagt. Er war Tänzer, Sänger, Dirigent und alles und Choreograf, alles war er.
Das heißt, er hatte einen festen Wohnsitz im Libanon und ist ansonsten auf Tournee gegangen?
Immer auf Tournee und wir hatten, war eine Familie auch da, Freunde von ihm, die, wenn was wäre, ich war da, aber ich hatte bei den Nonnen alles, also ich brauchte gar nicht. Nur das kam später, als ich vom Nonnen zu die Brüders gegangen, Sacré-Cœur, in Chemise. Da natürlich war eine Familie da, wo wenn manchmal Sonntag, haben die mich geholt zum Essen und so. Also das war, wenn mein Vater nicht da war.
Wie kommt Roberto Blanco, der aus Sicht seines Vaters ja nicht Revue-Star werden sollte, sondern was Anständiges studieren,
gut, das hat
um der Arzt ja zu werden?
Später, ja.
Ein Traum vieler Künstlereltern oder Eltern, die wollen, dass der Sohn, die Tochter es besser haben als sie. Wie kommen Sie auf die Bühne?
Schon im Internat war ich im Kinderchor. Ja? Und als ich 7 Jahre war, bevor ich die Nonne zu dem Bub verließ, da war immer jedes Jahr so ein großes Kirmesfest in der Schule. Und letztes Jahr habe ich eine Rolle bekommen in ein Kindertheater. Und dann war ich im Kinderchor. Zwischen vielen Mädchen habe ich gesungen, Kinderchor. Und da fing an schon die Liebe zur Musik. Ja. Und dann, natürlich, daher war ich bei den Brüdern. Und dann haben die gemerkt, dass die haben gesungen, getestet, wer könnte in den Kirchenchor gehen. Und dann habe ich mich getestet und habe gesagt, oh, der passt zu der Kirche, weil ich hatte ein ganz hochpipisches Stimme. Und dann haben die mich in den Kirchenchor reingetan. Jetzt fragen Sie mich, was Sie gesungen haben.
Nein, also, ich kann mir nur den Roberto Blanco als Sopran vorstellen.
Ja, als Kind ja. Ich meine, bevor der Stimmenumbruch, dann war ich ganz hohe Stimme. Und dann nachher war ich im Theaterensemble, Kindertheaterensemble. Ja, und so war ich immer mit Bühne zu tun, wenn Feste war und so weiter. Und das war dieses Internat, wo ich da war. Aber in der späteren Internat, wo ich in Madrid war, da war ich ein bisschen erwachsen, die Stimme war ein bisschen tiefer gegangen und so weiter. Und ich war immer die Hits, die damals waren, viel im Radio und so weiter, dann kannte ich, weil durch meinen Vater, der auch da war, auch gastierte in Madrid und so weiter, manchmal, wo ich da war, im Internat, dann habe ich Sänger kennengelernt, die damals bekannt da waren in Spanien. Lorenzo González und wie die alle hieß, Sepúlveda und alles, berühmte in der damaligen Zeit, habe ich ein paar Songs einstudiert. Und wenn ein Fest in der Schule war oder etwas war, so weiter, war ich immer da, Roberto, komm, sing uns das habe ich gesungen. Da mit der Gitarre, Musiker vom Ding oder mit Orgel von der Schule, habe ich ein paar Mal Sachen gesungen. Ich war auch im Theaterensemble, wenn was war. Also ich habe immer was mit Bühne zu tun.
Warum sitzt mir heute Roberto Blanco, der Showstar, der Entertainer gegenüber, nicht Dr. Blanco, der Arzt?
Ja, weil ich, Elisa, das war der Wunsch von der Patriarch, von meinem Vater. Bei uns, der Papa hat das Sagen. Also ich hatte, manchmal ist die Mama auch, aber da ich keine Mama hatte, war Papa für mich beides. Also das war der Mann, der um mein Leben dirigierte. Das war der tollste Vater, weil der hat immer, ich war für ihn seine Augen, Licht und der hat immer auch voll Ehre. Da war ein Don Juan auch, der hat mehrere Freundinnen gehabt oder Partnerin zum Tanz, hat immer gesagt, mein Sohn, der Einzige, der Schiff darf, bin ich. Wenn er was macht oder sowas, kommt zu mir. Nie persönlich, also ich war für ihn alles. Ja, und der wollte, dass ich Medizin, weil er hatte einen Onkel, der war Arzt, sehr guter Arzt in Kuba. Und mein Vater wollte, der hat sich im Kopf gesetzt, Dr. Roberto Cerqueira Blanco. Und ich natürlich, beim Respekt, ich habe meinen Vater immer voll, okay, ich habe Abitur gemacht und angefangen, Medizin zu studieren. Drei Monate, ein Trimester. Und da kam Gott sei Dank, ich flog nach Frankfurt. Ich hatte 10 Tage Urlaub. Mein Vater immer schickte mir Ticket. Das war mein zweites Mal, wo ich nach Deutschland flog. Das erste Mal war 1954. Er hatte gastiert in Hamburg und Bremen. Und da bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen und so weiter. Und das zweite Mal hier nach Frankfurt und in die Maschine, weil damals war die Super Constellation von der deutschen Lufthansa. Und da in die Maschine saß ein Mann, der immer beobachtete, wie. Und ich war ein Junge, der Glück hatte. Ich habe mit den Mädels, mit den Stewardessen gesprochen und so, und die waren um mich herum und was ich wollte und ich gedacht und so. Wir haben, und ich sprach kein Deutsch, ne, Englisch und hat geobert. Und dann, als wir bei der Passkontrolle waren, in Frankfurt, das war doch ein kleiner Flughafen noch damals, diese Riesenstadt wie heute, dann hat er mich angesprochen, Französisch. Ich habe mich gefragt, ob ich Englisch, Französisch, ja, was Sie wollen. Englisch oder Französisch. Er hat ein bisschen Französisch gesprochen. Und dann hat er gesagt, ich bin Filmregisseur. Und so fing an, weil er gesagt, ich werde einen Film drehen. Der Stern von Afrika. Das ist ein Kriegsfilm, die Geschichte von einem berühmten Pilot. Marseille hieß der Pilot. Der war ein Ass in der Weltkrieg, hat so über 100 Spitfire abgeschossen und dann
ein deutscher Pilot.
Ja.
Aha.
Marseille, der deutsche Pilot und, aus Berlin. Und der war, und das war sein Leben. Und das war ein Film, was Joachim Hansen hat gespielt, der erste Film. Dann Hans-Jörg Felmi, Horst Frank und dann war noch Per Schmidt, war auch dabei und Marianne Koch war auch dabei, Alexander Kerst war auch dabei. Also das waren so Schauspieler, die viele haben angefangen und viele nachher waren schon da. Ja, und ich habe die Rolle bekommen. Und dann habe ich ausgenutzt und gesagt zu meinem Vater, dass ich nicht mehr studieren wollte. Und das war für mich der schwerste Moment in meinem Leben. Ich wusste gar nicht, wie mein Vater reagierte. Und trotzdem, ich habe einen tollen Vater, der guckte mich ein paar Minuten an und sagte, okay, willst du das machen? Willst du in Showbusiness? Ich sagte, ja, Papa, ich möchte gern. Ich sagte, okay, mach's. Dann habe ich den Film gedreht, das war ein Riesenerfolg. Ja, und dann bin ich geblieben mit das Geld, also ich bin in Wiesbaden geblieben, habe ich Gesangunterricht genommen, richtig, Theater, also Schauspiel, Gesangunterricht, so. Und dann diese wunderschöne Hessische Rundfunk, wo wir hier sitzen, hatte ein, das war die Funkausstellung in Frankfurt damals, die Funkausstellung 57 vorher, die haben gemacht einen Wettbewerb, dem Nachwuchs eine Chance. Da hat Roberto sich gemeldet, bin hier gekommen, geprobt mit Willy Berking, war das Blieser Orchester, mit einem Song, Jezebel, Deutsch, wunderbar, und von 1800 Sänger kam Roberto in die Finale, live im Fernsehen. Damals war unter anderem in der Jury Michael Fleka, ein berühmter Regisseur, war eine tolle Tänzerin und Choreografin, Irene Mann, war viel im Fernsehen, unter anderem und. Und die war, ja, und dann Roberto kam, sang und siegte. Und das war mein erster Preis. Und dann als Gaststar war Luz Asia, die damals, außer ihrer Hit Oh mein Papa, die hat gewonnen, der erste europäische Eurovision de la Chanson, das war in Lugano, hat sie gewonnen. Und sie war da als Stargast natürlich. Ja, und Luz Asia, wir haben uns, weil ich war Französisch mit ihr und so, danach sie hat mich gratuliert und so weiter und vorgestellt. Und der Chef von der Schallplattenfirma Philips, Herr Schrade, und er hat gesagt, bevor jemand zu Ihnen kommt, um einen Vertrag zu machen, Sie bleiben bei mir, immer. Und er hat mir einen 5-jährigen Vertrag mit damals 1000 D-Mark Garantie im Monat.
Wie viel wäre das heute?
Können Sie sich vorstellen, 57, wir sind, das wäre, also ich will nicht, jeder Saft denkt, wie er will, in seine Ding, das war 57. Und dann, da habe ich so meine Karriere angefangen. Und darum bin ich Sänger geworden und hier bin ich noch, ein Schauspieler.
Mit dem Song Heute so, morgen so?
Das war 69, ja.
Das ist dann 13 Jahre später schon.
Ja, habe ich gewonnen, schon wieder, der Deutsche Grand Prix.
Den spielen wir jetzt.
Danke.
Wein dir, Liebe, nicht die schönen Augen aus und siehst traurig Tag für Tag allein zu Haus. Nimm das Leben doch nicht schwerer, als es ist, auch wenn dich der Mann, den du geliebt, vergisst. Heute so, morgen so, einmal traurig, einmal froh, ja, die Liebe kommt und geht so schnell vorbei.
Das war Heute so, morgen so. Mhm. Von wem war das? Jack White?
Hat produziert.
Und der Gesang natürlich Roberto Blanco.
Jawohl.
Unser Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellje. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen.
Bitte?
Nach Jezebel von 1957, ja, wo Sie sich gegen 1800 Konkurrenten durchgesetzt haben,
ja,
haben Sie ein Jahr später eine Tournee begonnen, weil ein Weltstar, der vielleicht heute noch bekannt sein könnte,
bestimmt,
Josephine Baker,
ah, das ist
sie
ein...
engagiert hat. Erzählen Sie mir von Josephine Baker und wie kommt sie auf diesen gut aussehenden jungen Mann namens Roberto Blanco?
Ja, das sind die Geschichten, wie komme ich zu Film? Weil die Art, wie ich zu Film gekommen bin, sowas gibt es nur in Hollywood, in Filmen, wo man sieht, das kommt ein Regisseur, Sie sind gerade der Typ, was ich brauche. In diesem Fall, als ich anfing zu singen, habe ich immer ein schönes Programm fürs Publikum, für Galas. Und da fing es an, so dass ich Galas gemacht habe.
Stopp, Galas heißt, wenn es Altenheim Iserloh...
Nein. Fest... Galas ist, wenn eine Firma eine Veranstaltung machen, es muss nicht Altenheim oder... Galas ist international. Das
also
heißt,
eine private Veranstaltung?
Nein, Galas ist eine Veranstaltung von entweder einer Firma oder ein Mann... hat Geburtstag und lädt seine ganze Familie oder ja, das ist Gala. Man wird engagiert mit Orchester. Und da war ich engagiert für eine große Fest im Kurhaus Wiesbaden. Und da habe ich mein Programm gemacht, wunderbar. Ich sitze dann danach in der Garderobe, kommt jemand, mach ich auf, das war ein Maître, sagt Roberto, zwei Personen wollen mit Ihnen sprechen. Ich sage, ja, bitte, Moment. Ich sage, macht er die Tür auf. Zuerst sehe ich Peter Kreuder. Da war ein großer Komponist. Und dann gucke ich nach rechts. Ich dachte, sehe ich richtig? Diese Lächeln, das war Josephine Baker. Ich habe sie gekannt, weil mein Vater war ein großer Fan von ihr, hat mich Fotos gezeigt und so war, wo sie mit ihren Bananenröckchen im Casino de Paris und überall, wo sie da. Und das war für mich, mein Vater so geschworen von ihr, dass ich kannte sie, ohne sie persönlich kennenzulernen. Und ich gucke, ich sage, Madame Baker, sagt sie, ja, dürfen wir rein? Sag ich, bitte drum, rein, gesessen. Ja, Roberto, ich gratuliere. Wunderbar hast du gesungen, war sehr nett und darum bin ich hier. Ich werde eine Tour machen und ich würde mich freuen, wenn du den ersten Teil, einen Teil von dem ersten Teil übernimmst und dann den Rest mache ich. würdest du das gern machen? Ich wusste gar nicht, was ich antworte. Ich so, jawohl, mir ist, ja, selbstverständlich. Also große, ich habe da, mein Vater ist großer Fan von Ihnen, schon immer. Ich habe mir mit Fotos gezeigt und so. Ja, okay. Und Herrn Kreuder wäre mich ging und so weiter. Und, aber dann werden wir uns morgen treffen, also Zeit morgen, ja, selbstverständlich, weil ich werde dir erklären, gibt so ein paar Sachen, mir hat sehr gut gefallen, wie du gesungen hast, wunderschön, nur es gibt ein paar Sachen, was ich dir zeigen werde.
Zum Beispiel?
Langsam. Was ich dir zeigen werde, wie du dich auf der Bühne verkaufen soll. Und das ist, obwohl ich viel von meinem Vater etwas gelernt habe, aber der sagt zu mir, ein musst du machen. Wenn du auf die Bühne kommst, du musst reinkommen als Sieger. Strahl, Sieger, richtig schön, hier bin ich. Und das Publikum natürlich, und das ist, weil ich bin reingekommen, ja, okay, ich bin reingekommen, ja, und dann habe ich angefangen zu singen, aber du musst reinkommen als Sieger, da bist du, so, du musst die Leute anschauen, da und die so. Und so habe ich gelernt, da hat er mir gezeigt, ein paar kleine Sachen, Tricks und so, was ich heute noch sehr gern mache. Und das war eine große Schule, mit ihr zu arbeiten. Wir haben uns in meiner Karriere nachher ein paar Mal gesehen, im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Dann ich wurde von UNESCO engagiert, um die erste Brücke Europa-Asien in Istanbul, die allererste Brücke, das war 72.
Über den Bosporus.
Bosporus, ja, 72.
Einzuweihen.
Ja, einzuweihen. Ich war, Josephine Baker war dabei, Roberto Blanco war dabei, ein französischer Sänger hieß Enrico Macias, der war damals sehr bekannt, und ein großartiger Schauspieler und Komiker von Hollywood, Danny Kaye hieß er, der berühmte Danny Kaye. Und da war man da mit dem damaligen Präsident und das war toll.
Na gut, Orchester. Lassen Sie uns noch ein paar Namen ergänzen. Sie haben Marlene Dietrich auf dem Schoß gesessen.
Nein, Sarah Leander. Sarah Leander auf dem Schoß. Ich habe Marlene Dietrich kennengelernt, auch in Paris.
Wo war das auf dem Schoß?
In Kairo, weil...
In dem Palast von König Faruk?
Nein. Das war so, mein Vater war engagiert in ein riesen Casino-Club in der Nähe von den Pyramiden. Und der hieß Auberge des Pyramides. Das gehörte zu König Faruk. Das war sowas von toll gemacht, wunderschön, sehr elegant, großes Orchester, alles da. Und da war ein großes Fest. Ich weiß nicht, ob es sein Geburtstag war und so. Mein Vater war da engagiert und dann plötzlich, er wollte Sarah Leander haben, weil er hat gehört von ihr und so weiter und so fort. Und der Agent von meinem Vater sagte, oh, wir wollen gerne Sarah Leander holen und so. Mein Vater hat gesagt, selbstverständlich, das ist ein großer Star und so weiter. Dann der Agent, Papa, wer kam? Sarah Leander. Und die war da. War eine imposante Frau damals, schwarze Haare, die Brille, dunkel, Brille, ein bisschen schwarz angezogen. Und ich war da bei den Proben, weil die war ein paar Tage vorher da.
Wie alt waren Sie?
Ach, Sie fragen mich Sachen. Jetzt weiß ich nicht, aber okay. Auf jeden Fall, ich war da, jung als Kind, vielleicht war ich 7, 6 oder 7, ich weiß, so etwas, sowas. Und dann, ja, und ich habe immer angeschaut. Immer geguckt, weil sie hat ihre Garderobe da, mein Vater hat seine Garderobe da und sie saß da draußen, was schön, weil ein bisschen warm war, war so schön, draußen saß sie da und ich guckte und eines Tages, sie hat gemerkt, dass ich lang immer guckte. Auf einmal guckte sie so, machte sie mir so ein Zeichen mit ihr.
Sie hat sie hergewiesen.
Komm her, dann bin ich da, da guckt sie mir an, what is your name? Weil die hat ein tiefes, what is your name? So, Roberto, Roberto. Ja, I am the son from Mr. Alfonso Black Diamond. Oh ja, bravo. Ja, komm her, hat sie mir genommen, ihre Schoß. Ja, you look good. Wow. Das war sie noch. Ne? Dann war sie dran bei der Probe. Dann, okay, bye bye. So. Und so war das. Daher hat sie Abend gesungen, war wunderbar. Der König war da und alles war alles okay, war ein toller Abend. Dann habe ich sie nicht gesehen, die ist wieder weggeflogen und weiß wie. Aber 30 oder über 30 Jahre später, ich habe mit Rudi Carrell gearbeitet in seinen Shows und so, dann war man von einer großen Firma und Rudi Carrell und so ein kleine Tour, eine Tournee mit internationales Programm und so weiter. Und wer war als Stargast? Zarah Leander. Und okay, war alles okay, und Tag. Nach dem ersten Tag, zweiten Tag, habe ich gar nicht gesagt, wir waren auf Tour und so. Und eines Tages nach der Show haben wir zusammengesessen, alle. Und ich saß da, Rudi Carrell und alle waren mal da. Und wir haben gesprochen und sagte, dann fing sie an zu fragen, wo kommt sie her? Ich sage, ja, meine Eltern sind Kubaner. Und dann habe ich gesagt, und übrigens, sie haben mit meinem Vater auch gearbeitet, ein Arm, und ich saß auf ihrer Schoß auch. Ich sagte, wie bitte? Natürlich, wo war denn das? Ja, das war in Kairo, bei dem großen Fest von König Farouk. Ah, dann ganz Moment mal. Ja, ich habe in Kairo gesungen für König. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich bin der kleine Junge, der Sie immer angeschaut. Dann haben Sie mich auf Ihre Schoß genommen, ein Pussy gegeben und gesprochen. Das war der Moment. Moment. Dreimal. Moment. Ja, jetzt erinnere ich mich. Warst du das? Hat sie plötzlich du mit. Warst du das? Ja, Frau Leander, ich war da. Sag, komm mal her nochmal. Dann bin ich aufstehen, bin ich zu ihr. Ich habe ein Foto gemacht von ihr. Wie sie, ist das nicht wahr, wie klein die Welt? Für dich bin ich Sarah. Hast du verstanden? Ich sage, ja, okay, Roberto, so war das. Also.
Das war ein Adelsschlag.
Ja, war herrlich.
Wie haben sich denn die liebsten Ausländer der Deutschen, der Nachkriegsdeutschen, kennengelernt und miteinander befreundet? Also Rudi Carrell und Roberto Blanco.
Ach, der Rudi hat mich kennengelernt durch seine Sendung, hat er mich mal engagiert.
Am laufenden Band?
Kann sein, ja.
Das war ja eine sehr erfolgreiche Sendung.
Große erfolgreiche Sendung. Ich glaube, am laufenden Band war das. Alle Anfang von am laufenden Band war ich bei ihm. Ja, und dann, wir haben uns sofort Spaß gehabt. Ich kannte seine erste Frau. Und dann, wissen Sie, das war so, wo man, da und war in Bremen, auch in eine andere Show von ihm. Ich war für ihn ein Profi. Er sagt, Roberto, ich mag deine Art. Und dann waren wir engagiert von einer großen Autofirma für eine große Gala, wie ich sah, in Acapulco. In einem riesen Hotel.
Ah, Princess. Ich beneide Sie.
Ja, und dann waren wir da. Ich war da mit meinem Musiker und er war da und wir waren immer zusammen, Tag und Nacht. Wir haben uns immer gut verstanden. Das war herrlich in Acapulco. Ach, was wir Spaß gehabt. Dann hat er gelebt eine Weile in Marbella. Dann, ich habe ihn besucht da und ich war da. Ich habe auch da gesungen. Dann kam zu meiner Show. Also, das war eine Freundschaft, die wunderbar, und dann kam der zurück, hat weitergemacht, und so haben wir uns kennengelernt. So dasselbe wie mit Caterina Valente, mit Peter Frankenfeld, mit Peter Alexander, mit alle.
Damals bedeutete Galas und Show zu machen, Entertainer zu sein, ja, dass die ganze Welt eine Bühne ist für Sie. Das heißt, Sie
ist sind, es heute?
Ist es heute noch. Na, heute ist sie etwas karger geworden, die Bühne.
Ja, gut, das ist was anderes, aber aber Showbusiness ist nicht mehr das, was es früher war, in Anführungsstrich, weil früher waren viele Fernsehshows, viele Galas, in Anführungsstrich, Veranstaltungen mit Orchester, Tanzwehr und so weiter und viel Firmenfeiern und wir haben uns viele Kollegen getroffen und so weiter, was heute nicht mehr gibt.
Ja, aber wenn Sie von Acapulco erzählen, dann ergibt sich für mich ja das Bild, dass Sie nicht nur im Hessischen Rundfunk und dem zweiten deutschen Fernsehen aufgetreten sind.
Erste deutsche Fernsehen zuerst, dann habe ich die zweite deutsche Fernsehen auch angeweiht, war ich auch dabei.
Am Lerchesberg haben Sie die erste Show gemacht.
Ja, alles mitgebracht und dann habe ich RTL auch, als angefangen in Luxemburg in einer Garage, habe ich auch da, also ich war überall dabei. Nur der Einzige, dafür ich was sah. Ich war nicht nur in Acapulco. Ich war ein Entertainer, der gesungen hat. Von Tokio, von Hongkong, von Bangkok, von Singapur, in Mexiko, ich habe gesungen, in Rio, ich habe überall gastiert damals. Und das ist das, was die Showbusiness war so, das war da, ich sang in 7 Sprachen. Also ich war auch in Casino Monte Carlo, ich war im Casino von Nizza, ich war in Rom, überall habe ich gesungen.
Was war das im Libanon, für ein Leben, auch. Roberto Blanco, was war das für ein Leben? Ist das einsam, dass Sie dann immer mit der Hotelbar allein auf dem Zimmer sind?
Oh Gott, nicht, das Glas ist nicht halb leer, ist halb voll. Sie müssen mal anders denken. Es war ein tolles Leben, hören Sie mal, wenn Sie kommen nach Hongkong, in ein von den schönsten Hotels, Mandarin damals, oder Peninsula, wo sie da zu singen, glauben Sie, ich war allein in der Bar da? Also, Entschuldigung, wenn da ein voll riesen Orchester, sie haben gesungen, sie haben da, die Einladung war vom Gäste, also ich war überall dabei. Das war ein schönes Leben, das war offen. Die haben uns immer, und dann Frauen und alles, das war alles, es ist wunderschön, ins Showbusiness zu sein. Und das war international und ich habe mich nicht gelangweilt.
Das heißt, für Sie ist Privatleben und öffentliches Leben, Bühnenleben miteinander verschmolzen?
Nicht ganz. Ich bin fürs Publikum, war ich immer da, als Sänger, und dann habe ich mein Privatleben. Das heißt, ich habe mein Privatleben gelebt und ich habe mein Leben gelebt fürs Publikum.
Gut, Por tu amor spielen wir einfach jetzt.
Das ist aber lieb, danke. Das ist eine Komposition von mir und ich freue mich, ich habe diesen Song auch produziert und so weiter. Ich hoffe, das gefällt.
Por tu amor de Roberto Blanco.
Por un amor yo daría lo más bonito que tengo. Corazón de bohemio, mi juventud soñadora, y si es preciso daría lo más caro de mi ser.
Por tu amor, von Roberto Blanco, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelljem. In Ihrer Karriere, im Laufe Ihrer Karriere, haben Sie immer gesagt, ich bin ein Künstler, befragt mich nicht zur Politik. Mhm. Sie kamen in ein Land, das den Krieg verloren hat, das kapituliert hat oder auch sich geärgert hat, kapituliert zu haben, und das eine Vergangenheit hatte, in der eigentlich keine Schwarze, keine Juden und andere, die man als nicht zugehörig definiert hat, sein sollten. Sie wurden nun positiv angesehen und Sie haben immer gesagt, ja, ich habe einfach Glück gehabt, ich war der einzige Schwarze auf der Bühne und insofern haben mich alle lieb gehabt. Meine Frage ist nun diejenige, wie haben Sie sich nach dem Auftritt gefühlt? Wie haben Sie sich am Morgen, wenn Sie wieder zur Bahn gegangen sind oder zum Flugzeug gefühlt? Wie haben Sie dieses Deutschland erlebt?
Als ich im Internat im Libanon war, wo der Krieg in Europa war, immer war einmal in der Woche die Wochenschau auf Französisch, dürften wir uns anschauen. Und dann war natürlich der Bericht über, was die Franzosen gezeigt haben, über den Krieg, über das.
Maginot-Linie auch.
Ja, auch alles. Also das kam eine Woche, lange Zeit haben die immer berichtet. Weil das war. Und dann kamen damals die Filme, die Hollywood-Filme mit Spencer Tracy und mit allen, die bloß, die Kriegfilme, wo der Deutsche der Böse war immer und der Amerikaner oder der Franzose der Gute war. Dem haben wir immer gespielt, wenn wir draußen waren, manchmal am Donnerstagnachmittag und Sonntag, so wie man mit Internat in die Berge in Beirut. Das war herrlich schön. So haben wir gespielt. Ich war Boy Scout auch. Und dann haben wir so Spiele gemacht. Kriegsspiele, so ein bisschen so. Und die Bösen waren die Deutschen, die Guten waren die Franzosen oder Amerikaner, oder Alliierte, so wie das sagt, die Engländer, so, also wir haben da gespielt. Und die Bösen waren immer die Deutschen. Und ich war immer, als ich das guckte, ich hatte ein Ding mit, ich wusste nie, dass ich eines Tages nach Deutschland komme. Ich sag, oh, die Deutschen, die haben das gemacht, Krieg gemacht und immer. Und eines Tages danach, als ich war in Spanien, darum, Entschuldigung, wenn ich da, ich meine, und dann diese Film Stern von Afrika, wo ich kam 1954, das erste Mal, wo ich ihn gesagt habe. Glauben Sie, dass als ich im Flugzeug stieg, ich sage, oh, ich gehe nach Deutschland, nach Hamburg. Wie sind die Deutschen? Weil ich hatte da in Spanien fast mit niemandem Deutsch, also kannte ich niemanden. Und dann, ich spreche von 54, ja? Und dann, ich kam nach Hamburg, Vater war Sommer, war zerbombt, die Stadt. Mein Vater war in ein großes Haus, Varietéhaus, der hieß Alotria in Hamburg. Und da war voll von Touristen, von Dänemark und so, das war herrlich und Restaurants. Und ich habe nicht gemerkt, ich habe gesagt, das läuft weiter. Und niemand hat mir was gesagt. Nein, ich war okay. Und dann war man in Bremen, war auch ein bisschen zerbombt, ne? Große Varieté, hieß Astoria, Bremen. Mein Vater hat viel Erfolg da gehabt, war wunderbar. Und dann bin ich zurückgeflogen nach Madrid. Und da haben mich die Jungs gefragt, na, wie war es in Deutschland? Ich sage, toll, wunderbar. Und wie sind die Deutschen? So, fantastisch. Keiner hat was gesagt. Und ehrlich gesagt, ich habe zu einem Südamerikaner, Freund von mir, weil bevor ich weggefahren habe, ich gesagt, oh, ich bin gespannt, Deutschland, hoffentlich, weil ich habe nur dieses Foto. Ich sage, das ist nett, war herrlich, toll, die amüsieren sich, war alles okay. Gut, und dann kam der Film Stern von Afrika. Dann kam wieder, dass ich spiele in einem deutschen Film. Da war für mich diese Image vorbei und ich habe dann danach gelebt in Wiesbaden. Und die Leute damals, als sie anfangen in Wiesbaden waren, von sich aus, manche haben gesagt, wir wussten gar nicht, was der Hitler gemacht in die KZ und so. Obwohl ich nicht gefragt habe, das interessiert mich nicht. Aber dann, ich war immer in einer Liga, ich war immer so mit Leuten, die gut mit mir meinten, die ich habe nie gehabt, das, wo, und waren auch viele Amerikaner da, also GI waren da, also sehr viele Amerikaner.
Wiesbaden war eine amerikanische
Stadt, Flughafen, alles waren da. Und dann habe ich, als ich angefangen zu singen, habe ich auch angefangen zu singen für die Amerikaner auch und meine deutsche Galas und dann manchmal für Amerikaner, haben sehr gut verdient, war wunderbar. Und da habe ich dann nicht mehr, ist es mir nicht mehr da, dass ich gesagt habe, jetzt, ich bin in ein Land, wo, und mir hat, ob Sie glauben oder nicht, niemand, ich hatte mit meiner Rasse nicht, weil ich war schon auch vorbereitet in mir nicht, weil ich war immer im Internat der einzige Farbige. Und das ist, wenn man als Einzige da ist, natürlich, alle Leute gucken und am Anfang und so, daher Freundschaft, keiner hat zu mir gesagt, nix. Wir haben uns geschimpft, normal und wie Kinder, wenn sie manchmal ein bisschen, aber wenn ich mit dem Wort, ich war immer über die Sachen, und genau wie in Madrid im Internat. Ich war auch über die Sachen und am Gegenteil, ich war sehr beliebt, weil ich war ein guter Sportler. Und ich habe Sport, weil ich ein Ass da in meinem Ding. Ich war der Kapitän von der Basketballmannschaft und Volleyball habe ich Athletik gemacht und so. Wir haben gewonnen sogar die Madrider Meisterschaft von der Schule, die Jungs, also die Jungs da und so. Und dann, ich war so beliebt. Und dann kam dazu, dass die Familien mich immer einladen wollten. So reiche Familie vom Süden mit riesen Finken und so weiter. Und manche Freunde von mir hatten so hübsche Schwestern und hübsche Cousinen. Und die kamen plötzlich, wenn die Familie kam, zuerst kam die allein Vater, Mutter und so. Und dann nächste Mal kam Vater, Mutter, Cousine, Schwester, die wollten mich alle sehen. Weil die haben gesagt, da ist ein junger Farbiger da, der ist toll, toll, sympathisch, was weiß, wie sie mich da verkauft haben. Und so waren mehrere von Familie da und dann plötzlich kam Einladung, ob ich nicht komme zu Weihnachten und der andere Familie war da, da, da. Ich, der Direktor musste, sagt zu mir, ich muss einen Kalender führen, wo du immer eingeladen bist, wie du, wo du hingehen willst und so weiter. Und mein Vater war der Einzige, der ein bisschen traurig war manchmal, weil immer hat er mich holen lassen, wo er war. Und einmal sagte, komm Roberto, nächste Weihnacht bist du im, wir sind in Stockholm, dann kommst du nochmal, wir waren da. Ich sag, Papa, darf ich da bleiben? So, wie meinst du? Ja, ich bin eingeladen für eine Finca.
Auf einen Hof.
Finca heißt in Spanien Länderei, mit vielen Länderei und Weine und was weiß ich, und manche Tode. Und dann habe ich gesagt, ich bin eingeladen da und der hat so süße Schwestern und die wollen, dass ich da komme und so. So, aha, aha, so ist das. Okay, okay, ich bin nicht böse. Nein, ich bin traurig, aber nicht böse. Papa, nicht traurig sein, bitte. Na, komm, geh, ich habe Spaß gemacht. Okay. Dann wurde ich bald mal eingeladen und so weiter. Und durch meine Hautfarbe. Und darum, ich habe positiv, genau hier zum Beispiel, meine Bekanntheit, ich bin fast 100%, ich bin 100% bekannt hier. Wenn ich dran denke, damals.
Wo ist hier?
In Deutschland.
Okay.
Deutschsprachige Land.
Okay.
Deutsch, Schweiz, deutschsprachige Länder. Ich bin bei 100% bekannt. Das ist bewiesen durch weil ich habe Werbung gemacht und die haben geguckt vorher, sagen, Mensch, du bist 100% bekannt hier, wo du warst. Ihr müsst dran denken, etwas, das ich damals, als ich angefangen zu singen, mit Peter Frankenfeld, die erste Sendungen, wo er war, das waren straßenfähigen Sendungen.
Ja,
das heißt, die Leute waren alle im Häuser, wo die Leute die Fernsehen hatten, weil nicht alle Leute hatten Fernsehen, die Bars, die Fernsehen hatten, war voll, alle, da waren zwei Sachen, war Peter Frankenfeld und war eine Sendung, Krimi, das Halstuch.
Ja.
Das waren die Straßenfege von Deutscher ARD. Und natürlich, ich habe manchmal gesungen, Peter Frankenfeld, war Vico Toriani dabei, so Stars, die bekannt war damals und so. Und am nächsten Tag, als wir erstmal im Hotel zum Frühstück war oder nachher irgendwo war, die Leute haben nur auf mich geguckt. Und die, Toriani war dabei, Willi Hagara war dabei, also so Sänger, die bekannt waren. Die guckten, hey, Robert, Sie waren im Fernsehen gesehen. Toll, toll, toll. Das dritte Mal sagt mir Vico Toriani, ich glaube, ich habe die falsche Farbe. Weil niemand hat ihn sofort erkannt und so weiter. Und das war für mich die beste PR. Und darum sage ich, ich kenne das nicht.
Dann spielen wir als Rausschmeißer Caruso?
Bitte.
Das ist eine Pavarotti-Arie.
Ja, das ist die Pavarotti-Arie, neu arrangiert. Und die hab ich in Kuba aufgenommen, mit kubanischen Musikern und einem von den besten Pianisten der Welt, Chucho Valdés, der 9-mal den Grammy, Latein-Grammy gewonnen hat. Sehr bekannt, sehr toll. Und er hat mich begleitet und wunderbar.
Das heißt, Roberto Blanco hat doch eine Seele mit ein bisschen Salsa drin.
Natürlich, eine Menge Salsa. Ich habe Blut, mein Blut ist kubanisch und mein Temperament ist kubanisch. Nur geboren bin ich in Tunesien. Das ist damit nichts zu tun. Wenn ein Pferd in einen Kuhstall zur Welt kommt, bleibt er immer ein Pferd. Also ich bin Kubaner.
Encantado. Gracias. Danke, dass Sie im Studio waren. Roberto Blanco, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelliem und die Pavarotti-Arie Caruso kommt von Roberto Blanco am Piano Chucho Valdés.
Dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si scaricce la voce e ricomincia il canto.